SRF 1.
.30 Uhr, Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. Schluss mit Schonung der Schläger. Für ein friedliches Zürich wollen die Stadt und die Fußballclubs Hooligans aus der Anonymität holen. Mit Videokameras. Guy Lachapelle wird neuer Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank. Konziliant im Ton und klar in der Haltung ist er der Richtige, sagt unser Wirtschaftsredaktor. Der Iran greift Kurden im Irak an. Und keine Regierung interessiert es. Nahost-Korrespondentin Susan Brunner war als Augenzeugin vor Ort unser Schwerpunkt. Und 10 Jahre nach dem Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers befinden wir uns weiterhin in einem permanenten wirtschaftspolitischen Ausnahmezustand, sagt Ökonomieprofessor Aimo Brunetti im Tagesgespräch. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Fußball-Hooligans in Zürich. Wegen Schlägern aus Fußballfankreisen ist es in den vergangenen Wochen zu massiven Ausschreitungen gekommen. Ein Albtraum für normale Fußballfans, für Anwohnerinnen und Anwohner, aber auch für Polizisten und Sanitäter. In Zürich reicht es jetzt den Behörden und den beiden Fußballclubs GC und FCZ. Sie haben wieder gemeinsam Maßnahmen vorgestellt. Diesmal allerdings sind die Maßnahmen schärfer. Das heißt, mehr Verhaftungen, mehr Videoüberwachung und mehr Prävention. Aus Zürich, Christoph Brunner.
Es ist schon fast 11 Monate her seit der letzten gemeinsamen Medienkonferenz. Die Fußballclubs kündigten damals die Gründung einer Arbeitsgruppe Hooligans an. Kurz darauf gründete auch die Stadt ihre eigene Arbeitsgruppe. Nun kommen die beiden zum Schluss, es sei besser, wenn sie zusammenarbeiten. Eine eher ernüchternde Erkenntnis. Trotzdem findet die Zürcher Sicherheitsvorsteherin Karin Rickhardt:
Das ist eine große Leistung, dass wir jetzt innerhalb von nur ein paar Monate jetzt zusammengefunden haben. Man schiebt sich nicht gegenseitig die Schuld zu. Ich glaube, das ist ein großer Fortschritt.
Doppelpass, so heißt das neue Projekt im Kampf gegen Hooligans. Gegen die Gruppe von geschätzt 200 gewaltbereiten jungen Leuten. Die konkreteste Maßnahme setzt die Zürcher Stadtpolizei um. Sie will möglichst viele Gewalttäter identifizieren, sagt Polizeikommandant Daniel Blumer.
Mit Videokameras, die wir einerseits an neuralgischen Orten aufgestellt haben und in Betrieb sind, oder aber auch mit Videokameras, die wir auf den Patrouillenfahrzeugen mitführen.
Diese temporären Videokameras wurden auch bereits eingesetzt. Mit Erfolg. Gemäß Blumer wurden allein dieses Jahr 47 Gewalttäter identifiziert und der Justiz zugeführt. Das seien mehr als im gesamten Jahr 2017. Eine weitere Säule der städtischen Hooligan-Maßnahmen, die Prävention soll verstärkt werden. Gerade an den Schulen, denn die gewalttätigen Täter werden immer jünger. Deshalb will die Stadt unter anderem Präventionsprojekte in den Primarschulen auf die Beine stellen. Und dabei sollen auch die Fußballclubs und ihre bekannten Spieler mitmachen. So will FCZ-Präsident Angelo Canepa dafür sorgen, dass den Hooligans der Nachwuchs ausgeht.
Es ist sicher auch so, dass ältere 20-Jährige solche gewaltbereiten Leute, die sind fast nicht mehr therapierbar. Deshalb ist es wichtig, dass wir in der Mittelstufe, in der Oberstufe, aufzeigen, wie schön der Fußball ist, aber auch, was wir von unseren Fans, was wir von Fußballsympathisanten erwarten.
Mehr Repression, mehr Prävention und mehr Zusammenarbeit zwischen Clubs und der Stadt. Das sind die drei Pfeiler der Maßnahmen, die heute bekannt gegeben wurden. Es seien keine bahnbrechenden Maßnahmen, räumt Sicherheitsvorsteherin Karin Rickhardt ein. Aber
ich glaube, der heutige Auftritt hat gezeigt, dass etwas geht. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das auch eine Wirkung hat auf die sogenannten Fans, die gewalttätig sind.
Denn der Kampf gegen Hooligans, das hätten die letzten Jahre gezeigt, das sei kein Kurzstreckenlauf, sondern ein Marathon.
Christoph Brunner. Die Nachrichtenübersicht hat nun Corinna Heinzmann.
Die Chemiefirma Lonza habe das Trinkwasser in der Region Visp nicht fahrlässig verunreinigt. Das sagt das zuständige Bezirksgericht. Die Walliser Staatsanwaltschaft hatte Lonza angeklagt und eine Buße von 150.000 Franken gefordert. Dies, weil der Chemiekonzern in den Jahren 2011 bis 2017 das Wasser mit dem krebserregenden Lösungsmittel Dioxan verschmutzt haben soll, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Laut dem Gericht habe die Staatsanwaltschaft aber den Nachweis nicht erbringen können, dass sich ein Lonza-Mitarbeiter fahrlässig falsch verhalten habe. Die SP-Nationalrätin Marina Garobio möchte Nationalratspräsidentin werden. Die Tessinerin ist aktuell erste Vizepräsidentin des Nationalrates und dürfte im Dezember voraussichtlich zur sogenannten höchsten Schweizerin gewählt werden. Deshalb verzichte sie auf eine Kandidatur für das Präsidium des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, sagte Marina Garobio gegenüber der Tessiner Zeitung La Regione. Weiterhin als Kandidaten für das Präsidium des Gewerkschaftsbundes im Rennen sind unter anderem die SP-Nationalrätin Barbara Gysi und der Waadtländer Staatsrat Pierre-Yves Meyer. Der Gewerkschaftsbund entscheidet am 1. Dezember über die Nachfolge des aktuellen Präsidenten Paul Rechsteiner. Nach dem Auftreten der afrikanischen Schweinepest in Belgien bereiten sich Deutschland und Frankreich auf einen möglichen Ausbruch der Seuche vor. Man nehme den Ausbruch in Belgien nahe der deutschen Grenze sehr ernst, sagte die niedersächsische Agrarministerin. Die deutsche Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner teilte mit, die Vorbereitungen für den Krisenfall seien in Gang. Die französischen Behörden erließen unterdessen Jagdbeschränkungen und verstärkten die Überwachung des Wildbestandes an der Grenze zu Belgien. Die afrikanische Schweinepest ist eine Viruserkrankung, die auf Hausschweine übertragen werden kann. Für den Menschen ist sie ungefährlich. Eine Mehrheit der Deutschen vertraut dem Verfassungsschutz, dem deutschen Inlandgeheimdienst, nicht. In einer aktuellen Umfrage des ZDF gaben 38% der Befragten an, dass sie dem Verfassungsschutz vertrauten, 55% sagten hingegen, sie hätten kein Vertrauen in den Dienst. Das sind deutlich tiefere Werte als bei anderen Behörden wie der Polizei oder den Gerichten. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, steht in der Kritik. Er hatte öffentlich Zweifel daran geäußert, dass es in Chemnitz Hetzjagden von Rechtsradikalen auf Ausländer gegeben hatte. Der Taifun Mangkhut nähert sich der Küste der Philippinen mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 255 km pro Stunde. Die Wetterbehörde des südostasiatischen Inselstaates erwartet, dass der Taifun morgen auf die Hauptinsel Luzon treffen wird. Etwa 800.000 Menschen wurden aufgefordert, sich vor dem Sturm in Sicherheit zu bringen. Mangkhut ist damit auch stärker als der Wirbelsturm Florence, der die Südostküste der USA bedroht. Florence hat in der vergangenen Nacht an Windgeschwindigkeit verloren. Das Nationale Hurrikanzentrum in Miami meldet Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde. Nord- und Südkorea haben ihr erstes ständiges Verbindungsbüro eröffnet. An der Eröffnungsfeier in der nordkoreanischen Stadt Kaesong nahmen Regierungsvertreter beider Staaten teil. Das Büro soll als Kommunikationskanal dienen, um jederzeit bilaterale Gespräche führen zu können, teilt die südkoreanische Regierung mit. Die Staatschefs von Nord- und Südkorea waren im April erstmals zu einem Treffen zusammengekommen. Nächste Woche findet in Pyongyang ein drittes Gipfeltreffen statt. Das Wetter. Heute scheint bei wechselnder Bewölkung zeitweise die Sonne bei rund 22 Grad. Am freundlichsten wird es im Westen und im Wallis. Lokal fällt noch Regen, besonders in den Bergen. Im Süden scheint überwiegend die Sonne bei 27 Grad.
Die neue starke Figur und Nachfolger von Pierin Vinzenz bei Raiffeisen heißt Guy Lachapelle. Die Delegierten der Genossenschaftsbanken werden den heutigen Chef der Basler Kantonalbank zu ihrem neuen Verwaltungsratspräsidenten wählen. Das ist so gut wie sicher. Wer also ist dieser Mann und was ist von ihm zu erwarten als Lenker der drittgrößten Schweizer Bank? Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Freundlich und konziliant im Ton, aber wenn nötig hart in der Sache. So kann man den Führungsstil von Guy Lachapelle beschreiben. Dass er als Chef Profil zeigt und auch in Kauf nimmt, mit einer klaren Haltung bei anderen anzuecken, hat Lachapelle bewiesen während seiner gut 5,5 Jahre an der Spitze der Basler Kantonalbank. So machte sich der studierte Jurist keine Freunde innerhalb der Finanzbranche, als er sagte:
Steuerehrlichkeit ist ein Muss für jeden und wir wollen unser Geschäftsmodell nicht auf Steuerunehrlichkeit aufbauen.
Das war im Sommer vor 3 Jahren. Damals war klar, dass die Schweizer Banken kein unversteuertes Geld von ausländischen Kunden mehr akzeptieren dürfen, denn das Bankgeheimnis gegenüber dem Ausland war gefallen. Doch Guy Lachapelle ging einen Schritt weiter. Er forderte, dass auch inländische Kunden ihr Geld nicht länger bei einer Schweizer Bank vor dem Fiskus verstecken dürfen. Und er zog dieses Schwarzgeldverbot bei seiner Bank konsequent durch. Will heißen, er nahm bewusst in Kauf, dass umfangreiche Kundengelder bei ihm abflossen, weil gewisse Kunden durch die Weißgeldstrategie abgeschreckt wurden. Allerdings, La Chapelle wusste dabei den Kanton Basel-Stadt, den Eigentümer der Bank, hinter sich. Der Kanton hatte vorgegeben, das Geschäftsmodell dürfe nicht auf unversteuerten Geldern basieren. Auch war die Basler KB punkto Schwarzgeldgeschäfte erst aus Schaden klug geworden. Vor 10 Jahren nämlich, während der Finanzkrise und dem Steuerstreit der Großbank UBS mit der US-Justiz, da hatte die Basler Kantonalbank nämlich noch eine ganz andere Politik verfolgt. Sie nahm wissentlich US-Schwarzgeldkunden an, die bei der UBS nicht länger toleriert wurden. Dazu kam ein Betrugsskandal um den Vermögensverwalter ASE, in den die Basler Kantonalbank bereits vor La Chapelles Amtsantritt verwickelt gewesen war. Auch hier musste der neue Chef aufräumen, um die beschädigte Reputation der Bank wiederherzustellen. Mit dieser Erfahrung als Krisenmanager machte sich La Chapelle einen Namen. Die persönliche Glaubwürdigkeit des künftigen Raiffeisen-Präsidenten sei ein wichtiger Punkt gewesen bei der Auswahl, sagt der Interimspräsident von Raiffeisen, Pascal Gantenbein.
Mit verschiedenen Maßnahmen hat er dafür gesorgt, dass er einen, denke ich, sehr guten Ruf mitbringt und wie gesagt auch die Fähigkeit, in schwierigen Situationen eine Bank durch etwas unruhige Fahrwasser zu lenken.
Genau diese Fähigkeit muss er nun erneut unter Beweis stellen bei Raiffeisen. Die Raiffeisen-Gruppe benötigt aber nicht nur einen führungsstarken Präsidenten mit solider Bankerfahrung. An der Verwaltungsratsspitze der Genossenschaftsbank muss jemand stehen, der offene Ohren hat für die Anliegen der über 250 einzelnen Raiffeisenbanken im Land. Denn draußen in den Regionen wollen die Raiffeisenbanken eine Zentrale, die nicht, wie La Chapelles Vorgänger Pierin Vinzenz, alle Macht an sich reißt, sondern sich auch einmal zurücknimmt. Guy La Chapelle sei dazu fähig, meint Pascal Gantenbein.
Es geht letzten Endes auch um die Wahl einer Person, einer Persönlichkeit, die bereit ist, sich auch in diesen Dialog, der für unsere Gruppe enorm wichtig ist, einzulassen. Und da ist meines Erachtens Guy La Chapelle, und das ist auch die Sicht des Verwaltungsrates, ist er eine ideale Besetzung, weil er die Bereitschaft und auch die Fähigkeit für diesen Dialog mitbringt.
Und schließlich muss der neue Raiffeisen-Präsident zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat möglichst rasch einen neuen Chef für die operative Leitung der Bank finden. Es gibt also viel zu tun, bis Raiffeisen unter La Chapelles Leitung wieder zum normalen Tagesgeschäft übergehen kann.
Rendezvous, das erwartet Sie noch in der Sendung. Die Kurden, geschätzt, wenn es um den Kampf gegen den IS geht, ignoriert, wenn es um ihre politischen Forderungen geht. Der Papst, den einen zu offen, den anderen zu konservativ. Jetzt bricht er ein Tabu und trommelt alle Kirchenobersten zusammen zu einem Konzil über Pädophilie. Winter Ade oder Sommer Ade, eine Zeit soll künftig gelten, aber jedes EU-Land kann entscheiden, welche. Es ist helllichter Tag, als in der autonomen Region Kurdistan im Nordirak plötzlich Raketen einschlagen. Da gibt es auch iranische Kurden und genau sie sind Ziel des Angriffs. 15 Menschen sterben und etwa 50 werden verletzt. Die Spitzen der iranisch-kurdischen Parteien hatten sich am vergangenen Samstag zu einer Sitzung getroffen, als die Raketen einschlugen. Der Angriff ereignete sich in der Nähe der nordirakischen Stadt Koya, die rund 150 Kilometer von der iranisch-irakischen Grenze entfernt liegt. Die iranischen Revolutionsgarden bekannten sich zu diesem Anschlag auf die Kurden. Doch obwohl der Angriff auch die Staatshoheit Iraks verletzte, Protest dagegen gab es kaum. Das macht den Kurden im Nordirak Sorgen. Ein Augenschein im nordirakischen Koya von Nahost-Korrespondentin Susan Brunner.
Ein kurdischer Kämpfer warnt seinen Chef vor Metallsplittern im Gras. Die Splitter seien überall, sagt Logman Ahmedi. Er ist Vorstandsmitglied der iranisch-kurdischen Partei KDPI im Nordirak und war in seinem Büro, als eine Rakete etwa 100 Meter davor einschlug. Die Wucht der Explosion habe ihn und seinen Kollegen an die Wand geschleudert, aber sie seien mit leichten Verletzungen davongekommen. Er zeigt auf den Krater zwischen den Bürogebäuden.
The crater is around 5 meters in diameter and around 3 meters deep.
Hier schlug eine der insgesamt 4 Raketen ein.
So it was a big missile.
Etwa 5 Meter breit und 3 Meter tief ist das Loch, wo sich die Rakete beim Aufschlag in den Boden vergraben hat. Die Wiese rundherum ist verbrannt. Metalltüren liegen überall herum. Die Wucht hat sie aus den Gebäuden gesprengt. Die herumfliegenden Metallsplitter haben zwei Kurdenkämpfer, die Wache standen, auf der Stelle getötet.
And one of our Peshmergas was standing right here. And he died instantly.
Die Metallsplitter sind teilweise so groß wie Teller. Auf einem Hügel hinter den kleinen beschädigten Bürogebäuden ist ein Friedhof. 15 neue Gräber sind mit kurdischen Flaggen bedeckt. Zwei Gräber sind noch leer. Die Ärzte gaben zwei Verletzten kaum Überlebenschancen. Deshalb hätten sie insgesamt 17 Gräber ausgehoben, erklärt der iranische Kurde Logman Ahmedi.
And these are the two empty graves that we dug because we thought that two of the injured were going to die the same night because the doctors told us that they were probably going to die.
Ein Kämpfer richtet auf einem der Gräber eine kleine, umgefallene Papierflagge wieder auf. Dermal zeigt Ahmedi auf ein großes Gebäude im Tal. Dort habe es die meisten Opfer getroffen, als die Parteien ihre Sitzung abgehalten hätten. Auch Flüchtlinge wurden verletzt, weil einige Raketen ihr Ziel verfehlt hätten. So sieht Krieg mit Boden-Boden-Raketen aus, sagt er und wendet sich wieder den Gräbern zu.
That's what wars with surface-to-surface missiles look like.
Angriffe aus dem Iran auf die iranischen Kurden, die in der autonomen Region Kurdistan im Irak leben, sind nichts Neues. Der Iran wirft den Kämpfern vor, den Nordirak als Rückzugsgebiet zu nutzen, um von dort aus Anschläge zu verüben. Im Juni töteten Kurden mindestens 10 iranische Grenzwächter. Die iranischen Kurden hingegen behaupten, sie kämpften nur gegen ihre Unterdrückung durch den Iran und für mehr Autonomie. Dass der Iran aber aus über 200 Kilometer Distanz eine Boden-Boden-Rakete ins Nachbarland feuert, um die Kurdenkämpfer zu treffen, das ist neu. Und sollte auch die Weltgemeinschaft aufschrecken, meint Tahir Mahmoudi, ein Parteifunktionär der iranischen Kurdenpartei KDPI im Nordirak. Dieser Raketenangriff aus dem Iran habe das Leben für die Kurden im Nordirak unsicherer gemacht. Und das nicht nur für die iranischen Kurden, sondern für alle Kurden hier. Dieser Angriff sei nicht nur eine Warnung an die iranischen Kurden gewesen, sondern auch an die Weltgemeinschaft. Im Stil von, der Iran zeige damit, dass er hier machen könne, was er wolle. Die Sorge über den iranischen Raketenangriff auf die Kurdenregion im Irak ist groß. Noch größer ist allerdings die Enttäuschung, dass es kaum internationalen Protest dagegen gab. An einer Demonstration vor dem UNO-Gebäude in der nordirakischen Stadt Erbil protestierten Kurden und Kurdinnen gegen das Schweigen und äußerten die Sorge, dass die Welt sie im Stich lasse.
Susan Brunner, Sie sind immer noch im Kurdengebiet im Irak, in Erbil. Der Angriff zeigt, wie sehr die Kurden dort unter Druck stehen seitens des Irans. Wie ist denn aber das Verhältnis mit Bagdad? Also wieso schützt der Irak nicht sein Territorium und die Kurden dort?
Natürlich hat Bagdad eine Protestnote eingelegt, also das irakische Außenministerium, nach diesem Angriff aus dem Iran. Aber zu schroff will man in Bagdad nicht umgehen mit dem Iran. Man hat gute Beziehungen. Der Iran hat im Irak auch immer mehr Einfluss, vor allem auf gewisse Parteien. Und dann ist die Stimmung zwischen Bagdad und Erbil ziemlich frostig, nachdem die Kurden im Nordirak nämlich ziemlich genau vor einem Jahr eine Abstimmung über ihre Unabhängigkeit durchboxten, trotz Warnungen aus Bagdad und der halben Welt. Und da hat natürlich Bagdad Truppen geschickt und hat den Kurden Gebiete weggenommen, die sie im Zuge ihres Kampfes gegen den IS eigentlich erobert hatten. Zum Beispiel die Ölstadt Kirkuk haben sie wieder verloren. Also angespannte Verhältnisse zwischen Bagdad und den Kurden. Und schlussendlich, Ziel des iranischen Angriffs waren iranische Kurden und nicht direkt die irakischen Kurden, sozusagen eine Art innere Angelegenheit des Iran, aber eben ausgetragen im Irak.
Sie haben es jetzt selbst gesagt, die Kurden haben doch eigentlich gegen den IS gekämpft. Sie waren so etwas wie Bodentruppen des Westens auch in Syrien. Warum hilft ihnen jetzt niemand aus dem Westen, zum Beispiel die USA?
Für die USA ist die Situation da besonders heikel. Also einerseits haben die USA ja Spannungen mit dem Iran. Den iranischen Kurden zu Hilfe eilen, würde die Lage sicher gar nicht entspannen, im Gegenteil. Und dann Die USA unterstützen die Kurden im Irak weiterhin, also mit Waffen zum Beispiel, auch mit Geld. Aber auch die USA haben die irakischen Kurden davor gewarnt, ein Unabhängigkeitsreferendum durchzuführen. Und das haben die Kurden ignoriert. Also sozusagen ein bisschen selbst schuld, wenn sie jetzt Probleme haben mit Bagdad. Und dass sie jetzt auch geschwächt sind, eben, ich habe es vorhin gesagt, die Ölstadt Kirkuk, das ist wirklich eine Lebensader für die Kurden hier, haben sie verloren. Und da muss man auch sagen, die Kurden sind kein einheitlicher Block. Dass der Angriff eines Staates auf einen anderen souveränen Staat nicht lauter verurteilt wird, zeigt, wie kompliziert die Situation ist in der Region im Moment erst recht. Und das merken die Kurden als Erste, weil von lauter anderen Interesse der Mächte stehen sie einmal mehr nicht zu oberst auf der Prioritätenliste der Welt.
Danke für die Einschätzung, Susan Brunner, zurzeit im irakischen Erbil. Es schwebt wie ein Schatten über dem Vatikan. Pädophilie. Priester, Kardinäle, kirchliche Würdenträger, die Kinder und Jugendliche nötigen, sexuell angehen. In den USA, Australien, Lateinamerika, Irland, Deutschland. Die Vorwürfe mehren sich in diesen Tagen so sehr, dass der Papst selbst reagiert. Der Sekretär des Papstes sagte, die Kirche schaue mit Bestürzung auf ihr eigenes 9/11. Ein Vergleich, der zeigt, wie sehr der Vatikan erschüttert wird von den Ereignissen. Nun hat Papst Franziskus für den Februar eine hochrangige Konferenz einberufen zum Thema Pädophilie. Das scheint ein mutiger Schritt. Frage an Franco Battel in Rom, was steckt dahinter?
Papst Franziskus hat eben für den nächsten Februar die Präsidenten aller nationalen Bischofskonferenzen hier nach Rom eingeladen. Es handelt sich um ein eigentliches Mini-Konzil. Und dieses Mini-Konzil hat nur ein einziges Thema, und das ist der Schutz von Minderjährigen. Das hat es in der katholischen Kirche so noch nie gegeben. Und man muss auch sagen, dass Papst Franziskus hier ein erstes Mal massiv über das hinausgeht, was ihm sein Vorgänger Papst Benedikt hinterlassen hat, der ja der erste Papst war, der in dieser Frage Missbräuche und Pädophilie ganz wichtige Pflöcke eingeschlagen hat.
Sicherlich also eine Konferenz mit großer Symbolwirkung. Was ist denn von der Konferenz in Tat und Wahrheit zu erwarten?
Es liegt noch kein Programm vor, wir wissen es nicht, aber man geht natürlich davon aus, dass die Prävention ein ganz großes Thema sein wird. Hier in Rom, im Vatikan, hat sich ja in den letzten Wochen und Monaten enorm viel Druck aufgebaut gegen den Papst und gegen die katholische Kirche. Da war zuerst Chile, diese massiven Missbrauchsvorwürfe, die fast den gesamten chilenischen Klerus betrafen. Dann in den USA dieser Skandal verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten, der eben auch sehr viele Priester und sehr viele Opfer betrifft. Aus den USA kam dann eben auch vom ehemaligen Botschafter des Vatikans der Aufruf, der Papst solle auf sein Amt verzichten. Und dann eben, Sie haben es erwähnt, hat Erzbischof Georg Genswein von einem 9/11 für die katholische Kirche gesprochen. Ein sehr drastischer Vergleich.
Noch nie Dagewesenes spielt sich auch in der Kurie ab. Ein Erzbischof hat es, wie Sie gesagt haben, tatsächlich gewagt, von Papst Franziskus zu verlangen, dieser solle auf sein Amt verzichten, also quasi abdanken. Wieso denn das?
Es geht um Missbrauchsfälle in den USA. Und der Papst habe eben kurz nach seinem Amtsantritt bereits von diesen Missbrauchsfällen erfahren, habe aber jahrelang nichts dagegen unternommen. Und aufgrund dieses Vorwurfs hat nun eben der damalige Nuntius, also der Botschafter in den USA des Papstes, den Amtsverzicht von Papst Franziskus gefordert. Was an diesen Vorwürfen wirklich dran ist, wir wissen es nicht, denn der Papst hat bisher selber keine Stellung bezogen. Aber was man hier im Vatikan hört, von Vatikanologen hört, ist, dass Vigano, eben dieser Erzbischof, der die Vorwürfe vorgebracht hat, zu den sehr konservativen Kräften im Vatikan gehört, zu jenen konservativen Kräften, denen eben Papst Franziskus nicht konservativ genug ist.
Viel zu reden gab auch Chile, Sie haben es vorhin erwähnt. Auch dort gab es massive Vorwürfe, Bischöfe hätten Kinder missbraucht. Wie schätzen Sie da das Verhalten des Papstes ein?
da hat der Papst auf seiner Chile-Reise, auf der Pastoralreise nach Chile und nach Peru diese Missbrauchsfälle zuerst heruntergespielt. Er hat gesagt, die Opfer hätten keine Beweise vorgelegt. Dann kam wenig später eine Entschuldigung. Der Papst hat sich dafür entschuldigt und dann kam sozusagen eine 180-Grad-Kehrtwende, denn alle chilenischen Bischöfe haben kurz darauf in corpore ihren Amtsverzicht dem Papst angeboten. Diese Kehrtwende hat dem Papst viel an Glaubwürdigkeit gekostet.
Wenn wir jetzt das alles uns vor Augen führen, ein großer Aufruhr in der Kirche, ein Aufruf zum Amtsverzicht, der Papst, der eine noch nie dagewesene Konferenz einberuft. Wo steht denn die katholische Kirche bzw. deren Führung heute?
Der erste Papst, der eben zum Thema Pädophilie und Missbräuche von katholischen Geistlichen sehr viel getan hat, das war Papst Benedikt. Er hat sehr viele betroffene Priester aus dem Amt entlassen. Der hat auch als erster Papst beispielsweise Opfer getroffen. Es zeigt sich jetzt einfach, dass die damals vom Papst Benedikt formulierte Politik nicht ausreicht. Denn nach wie vor kommen neue Fälle ans Tageslicht. Jetzt eben erstmals auch die Forderung nach einem Amtsverzicht, gerichtet an die Adresse eines amtierenden Papstes. Das heißt, die katholische Kirche muss reagieren, denn es droht weiterer Schaden für diesen sehr populären Papst, aber auch für die ganze katholische Kirche.
Sagt unser Mann in Rom, Franco Battel. Rendezvous 4 Minuten vor 1. Sie kennen ihn inzwischen sicher, den Spruch, wie man sich die Zeitumstellung merkt, wenn wieder Sommerzeit oder Winterzeit ist, den Spruch mit den Gartenmöbeln. Den Spruch können Sie bald vergessen. Feierlich angekündigt möchte die EU nämlich nun definitiv ihren Mitgliedstaaten überlassen, ob sie sich für eine permanente Sommer- oder eine permanente Winterzeit entscheiden wollen. Das soll so schnell gehen, dass bereits im nächsten Frühling nicht mehr umgestellt wird. Die Kommission hat heute die Details dazu präsentiert. Oliver Washington deutet die Zeichen der Zeit.
Jean-Claude Juncker, der Präsident der EU-Kommission, hat die Katze bereits letzten Mittwoch aus dem Sack gelassen. Er hat in seiner State of the Union-Rede bekannt gegeben, worauf viele gewartet haben. Die Mitgliedstaaten sollen selber entscheiden, ob ihre Bürger in einer permanenten Winter- oder in einer permanenten Sommerzeit leben sollen. So will es die Kommission. Damit die Uhren in Europa trotzdem gleich ticken, appelliert Juncker an die Mitgliedstaaten, sich zu koordinieren und abzusprechen. Heute nun sind in einer Medienkonferenz sogar 2 Kommissare aufgetreten und haben diesen Vorschlag nochmals in all seinen Einzelheiten präsentiert. Das zeigt, die Kommission erachtet das Thema als wichtig. Zwar nicht für Katzen, aber für andere Tiere. Denn die Kommission hält fest, dass die Zeitumstellung den Biorhythmus von Kühen beispielsweise durcheinander bringen könne, auch wenn das in letzter Zeit dank moderner Technologie habe abgefedert werden können. Weiter hält die Kommission fest, dass die Zeitumstellung auch den Biorhythmus von Menschen beeinflussen könne. Manche könnten während Wochen darunter leiden. Und trotzdem sagt die Kommission, unter dem Strich könnten negative Folgen für die menschliche Gesundheit nicht bestätigt werden. Aber vielleicht spielt das auch gar keine Rolle, solange die Menschen überzeugt sind, die Zeitumstellung sei schlecht für sie und ihre Kühe. Auf dieses allgemeine Gefühl reagiert die Kommission nun. Und sie macht weiter auch energetische Gründe geltend. Die Sommerzeit wurde eingeführt mit dem Argument, so könne Energie gespart werden. Doch offensichtlich viel weniger als ursprünglich behauptet, weshalb die Zeitumstellung wieder abgeschafft werden könne. So bleibt die Zeit ein schwieriges Dossier. Fakten und Wahrheiten ändern sich mit der Zeit und wie schon Ovid sagte, wir uns in ihr.
Oliver Washington. So tönte es am 15. September 2008 hier bei uns in den Frühinformationen.
Kein Stein bleibt auf dem anderen, die amerikanische Finanzwelt steht Kopf, die Bank Lehman Brothers geht pleite, dafür wird die Großbank Merrill Lynch übernommen.
Und heute, 10 Jahre später, wie stehen die Banken da? Ist die Gier einem gemäßigten Geschäften gewichen? Wir fragen Wirtschaftsprofessor Aimo Brunetti gleich nach den aktuellen Schlagzeilen. Bitte, Corinna Heinzmann.
In Zürich wollen die Fußballclubs GC und FCZ gemeinsam mit der Stadtregierung gegen Fangewalt vorgehen. Unter anderem sollen künftig dank Videokameras mehr Gewalttäter identifiziert werden können, teilen die Zürcher Behörden mit. Die Chemiefirma Lonza habe das Trinkwasser in der Region Visp nicht fahrlässig verunreinigt, das sagt das zuständige Bezirksgericht. Die Walliser Staatsanwaltschaft klagte den Chemiekonzern an, wegen einer zu hohen Konzentration eines krebserregenden Lösungsmittels im Wasser. Nach dem Auftreten der afrikanischen Schweinepest in Belgien bereiten sich Deutschland und Frankreich auf einen möglichen Ausbruch der Seuche vor. Die deutsche Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner teilte mit, die Vorbereitungen für den Krisenfall seien in Gang. Die afrikanische Schweinepest ist eine Viruserkrankung, die auf Hausschweine übertragen werden kann.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.